Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Es ist eine gute Tradition, vor der Predigt noch einmal kurz still zu werden und Gott um seinen Segen zu bitten. Lasst uns das jetzt gemeinsam tun. Jesus Christus, wir bitten dich, dass du uns ein Wort gibst für unser Herz und ein Herz für dein Wort. Amen. Als die Predigten für die regionale Predigtreihe vorbereitet wurden, war noch Weihnachtszeit, jedenfalls bei mir. Und in dieser Zeit stellte ich einen neuen Rekord auf. Und zwar hörte ich das Weihnachtsoratorium in 39 Minuten und 40 Sekunden. Normalerweise geht das ja 2 Stunden und 39 Minuten, aber es geht auch anders, etwa wenn man es in vierfacher Geschwindigkeit anhört. Das sorgt in den ersten Minuten für Verwirrung, aber dann erkennt man so einzelne Passagen und merkt, ach ja, jetzt sind wir hier, dann dort und dann ist es schon vorbei und man hat viel Zeit gespart. Es gibt noch eine andere Version. Für diejenigen, die sagen, ach, vierfach, da komme ich nicht mit. Man kann auch eine Version anhören, in der einfach alle Pausen rausgekürzt wurden, weil Pausen ja nicht immer sein müssen. Da spart man auch etwas Zeit, noch nicht ganz so viel. Und die, die es wirklich gut können und wirklich effizient unterwegs sind, die hören einfach in vierfacher Geschwindigkeit ohne Pausen. Heute gehen bestimmt manche nach Hause und versuchen das. Viel Freude damit. Oder der Posaunenchor spielt dann in vierfacher Geschwindigkeit. Vielleicht klingt das skurril. Aber wir sind überhaupt nicht weit weg davon. Der Messenger-Dienst WhatsApp hat letztes Jahr eine Funktion eingeführt, bei der, und das ist immer schön, die Passage, wenn manche jetzt anfangen zu schmunzeln, weiß ich, ah ja, da kann man die Nachrichten in erhöhter Geschwindigkeit anhören, die Sprachnachrichten. Da gibt es so Leute, die käsen sich nie aus bei Sprachnachrichten und dann drückt man auf doppelte Geschwindigkeit. Aber nicht nur dort, sondern man kann auch auf YouTube, also der Plattform, auf der sämtliche Videos zu sehen sind, die Videos in erhöhter Geschwindigkeit anschauen. Und nicht nur das, wer sagt, ich kann nicht so schnell lesen, es gibt die meisten Bücher mittlerweile als Hörfassung, auch dort kann man die Geschwindigkeit erhöhen, damit man endlich schneller vorwärts kommt. Und das war neu für mich. Der Serienanbieter, die Plattform Netflix, bietet es genauso an. Man nennt das Speedwatching. Wenn man Serien verpasst hat, kann man die schneller nachschauen und aufholen und ist dann gleich auf mit allen anderen. Eigenartig, oder? Was das Ganze antreibt, ist die Sehnsucht nach Effizienz, von Verbesserung. Und zwar mit der Frage, wie kann ich etwas mit noch weniger Aufwand erreichen? Früher nannte man das faul, heute effizient. Oder wie kann ich mit gleichem Aufwand noch mehr erreichen? Das Streben nach mehr Effizienz ist ja gar nichts, was sich der Mensch erst aussucht. Meinen manche. Es ist geradezu ein Naturgesetz, empfindet einer, der in einer Wirtschaftszeitschrift genau das behauptet. Die Vorstellung ist die: Lebewesen, die nicht effizient genug leben und zu viel Energie verbrauchen, die werden irgendwann aussterben, weil sie nicht effizient genug angepasst sind. Und deswegen, so wird behauptet, ist Effizienz ein Naturgesetz, ein Naturprinzip, vielleicht auch ein Schöpfungsprinzip. Naja, immerhin kann man sagen, dass Effizienzdenken uns vorangebracht hat. Es gäbe heute keine Übertragung, es gäbe heute keine Heizung, es gäbe vieles anderes nicht, wenn nicht irgendwann mal Menschen gesagt hätten, das geht auch noch anders, besser. Und der eigentliche Gedankentreibstoff für menschliche Errungenschaften ist doch die Frage, geht es auch noch besser? Besser. Gelingt die Verbesserung, nennen wir das zuweilen Glück, und verschlechtern wir uns, dann ist es eher Unglück, so die Logik. Ich wollte, dass es meinen Kindern und Enkeln einmal besser geht, sagt ein 89-jähriger Mann in einer Senioreneinrichtung. Eigentlich hat er alles erreicht, denn es geht nicht nur den Kindern besser, es geht den Enkeln und den Urenkeln besser, und zwar um einiges. Das wurde 2 Jahre zuvor deutlich, als er, damals 87 Jahre, seine Wohnung verlassen musste und nur weniges mitnehmen konnte in die Senioreneinrichtung. Als die Wohnung aufgelöst wurde, brauchten weder die Kinder, noch die Enkel, noch die Urenkel etwas von dem, was dort drin war. Der überwiegende Teil, den er in seinem Leben erwirtschaftet hatte, die Dinge, die er damals erworben hatte mit viel Freude und Dankbarkeit, die wanderten auf den Müll. Ich wollte, dass es meinen Kindern und Enkeln einmal besser geht. Als er diesen Satz sagt, schwingt gar nicht pure Freude mit, sondern auch noch so etwas wie Traurigkeit. Und wenn man die Kinder, Enkel und Urenkel fragt, dann grinsen die einen nicht an voller Dankbarkeit und Freude, sondern man hat das Gefühl, dass obwohl so viel besser geworden ist, die Freude nicht umso viel mehr geworden ist. Irgendetwas stimmt hier nicht. Niemand kann leugnen, dass das Streben nach Verbesserung und Optimierung die Menschheit unglaublich nach vorn gebracht hat. Aber dass Effizienz, Verbesserung den Menschen im gleichen Maße glücklicher macht, diese Rechnung, die so oft behauptet wird, die würde ich gern anfragen. Ich glaube nicht, dass sie stimmt und dass hier eine Verwechslung vorliegt. Denn wer sagt, dass Verbesserung allein der Nährstoff für unsere Seelen ist? Was unsere Seelen ernährt, ist nicht zuerst die Verbesserung, egal in welcher Form, sondern was sie glücklich macht, ist Bedeutung und Sinn. Das klingt vielleicht noch sehr abstrakt, deswegen hoffe ich, dass ein alter Sessel und ein verzweifelter Paulus uns erklären können, was das bedeutet. In der Wohnung einer betagten Frau steht ein alter Sessel. Er ist sehr, sehr abgenutzt an den markanten Stellen. Man weiß, wo die Arme gelegen haben. Er kippelt. An manchen Stellen ist der Stoff schon komplett weg. Und an einer Stelle piekst die Feder von unten so nach oben, dass man immer das Gefühl hat, der ist mehr schmerzhaft als bequem. Und ja, er hat noch Federn. Die Enkel merken das und haben eine gute Idee. Wäre es nicht angebracht, endlich die Oma zu erlösen von diesem Schmerz, obwohl sich der Körper vielleicht schon angepasst hat, und einen neuen Sessel zu kaufen, über den sie sich freut? Geburtstag steht vor der Tür. Gesagt, getan, die Enkel stehen wie die Orgelpfeifen, wie als kleine Kinder vor der Oma, der alte Sessel und der neue Sessel daneben. Und alle sind gespannt, was die Oma jetzt sagen wird. Die Großmutter der Jungs holt tief Luft und sagt, ich sehe, dass ihr euch viele Gedanken gemacht habt und es gut meint mit mir. Und dafür danke ich euch. Pause. Aber dieser Sessel ist ein Geschenk eures verstorbenen Großvaters an mich gewesen. Es ist der Sessel, in dem ich eure Mutter und deren Geschwister gestillt habe, sie so oft getröstet habe mit Liedern. Es ist der Sessel, in dem ich geweint habe, geschlafen habe vor Erschöpfung. Es ist der Sessel, in dem so viele Kinder und Enkelkinder rumgetollt haben. Es ist der Ort, an dem ich weltbewegende Nachrichten verfolgt habe, manchmal mit Angst, manchmal mit Freudentränen in den Augen. Dieser Sessel ist durch nichts zu ersetzen, denn er ist ein Teil meines Lebens. Seid so gut und nehmt euren neuen Sessel mit und macht ihn zu dem, was meiner jetzt schon ist. Wie kann es sein, dass das Neue die Seele nicht mehr ernährt? Weil das, was schon da war, mit Sinn und Bedeutung gefüllt ist, mit Geschichten. Vielleicht würden wir unser Leben hin und wieder auch gern eintauschen gegen ein anderes, neueres, besseres, in dem alles makellos und bequem ist. Das würde mich vielleicht gar nicht unbedingt glücklicher machen. Kann das sein? Können wir das denken? Selbst die abgenutzten, kippelnden Stellen des Lebens, selbst dort, wo mir immer wieder im Leben eine Feder reinpiekst, wo ich sage, das wäre so schön, wenn das anders wäre, selbst diese Punkte können zu etwas werden, das unsere Seele erfüllt, obwohl es manchmal schmerzt. Denn die Frage ist, ob ich in diesen Stellen meines Lebens, die nicht makellos erscheinen, die nicht perfekt sind, ob ich darin etwas sehe, das es zu verbessern gilt oder ob ich darin auch etwas entdecke, in dem Sinn und Bedeutung liegt. Mit Makel und Unzulänglichkeiten kämpft nämlich auch Paulus. Derjenige, der erst die Christen verfolgt hat, von Jesus berührt wird zutiefst und sein Leben sich verändert, verbessert. Man könne geistlich sagen, es wird effizienter, es geht bergauf. Er versteht vieles, er verändert sein Verhalten. Und dann gibt es einen Punkt, da kommt dieses Geistliche höher, schneller, weiter an seine Grenzen. Und Paulus sagt, dass es etwas gibt, er nennt es Pfahl im Fleisch, er weiß nicht, wie es los wird und er bittet Gott darum, dass es weggeht. Zu gut Deutsch, optimiere mich. Nimm dieses geistliche Problem oder was es auch immer war und kipp es aus, erneuere mich. Es ist so intensiv, dieses Erlebnis, dass er sich fühlt, als würde ihn der Teufel persönlich schlagen und er bittet Gott darum, dass er ihn verlässt. Muss man sich mal vorstellen. Aber Gott verlässt ihn nicht. Sondern Jesus begegnet ihm und Paulus hört einen Satz, der wunderbar ist, nämlich, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Nicht die Verbesserung wird deine Seele erfüllen, sondern meine Gnade. Zu gut Deutsch, es reicht aus, es ist genug. Das, was meine Seele ernähren wird, ist nicht nur die Verbesserung, sondern das Bewusstsein, dass wir in unseren Grenzen genügen. In der gleichen Wirtschaftszeitschrift, von der ich vorhin schon mal jemanden zitiert habe, kommt eine andere Fachperson zu Wort und dort heißt es folgendermaßen, und es ist keine kirchliche oder keine religiöse Zeitschrift, sondern eine Wirtschaftszeitschrift. Dort sagt jemand, gut genug sein ist vielleicht eine Alternative zur Effizienzspirale, zum Streben immer schneller, billiger und dabei besser zu werden. Wie wäre es mit Genügsamkeit, mit Suffizienz, ein anderes Wort dafür, statt Effizienz. Geistliche Suffizienz. Meine Gnade ist für dich genug. Die abgenutzten und kippelnden Stellen in unserem Leben, die Punkte, die immer wieder wehtun und sich nicht verändern lassen, die werden zuweilen bis zu unserem Tod da bleiben. Es gibt vieles, was wir verändern können und verbessern können, aber es gibt diese Stellen, die sind, wie sie sind. Aber sie sind in den Augen Jesu nicht nur verbesserungsbedürftige Stellen, bei denen wir jedes Mal sagen, so ist es. In der Vergangenheit können wir viel weniger ändern, die Makel bleiben. Und in der Gegenwart fehlt uns die Kraft und für die Zukunft die Kreativität. Sondern, dass jemand kommt und sagt, in deine Punkte, die dich ärgern, lege ich Sinn und Bedeutung hinein und werde auch mit diesen makelhaften Stellen etwas von meiner Geschichte in diese Welt schreiben können. Die Schwäche, die Paulus nicht verbessern konnte, die ließ ihn damals im Vergleich zu den Überaposteln schwach erscheinen. Die Überapostel damals, und wir wissen eigentlich nur von Paulus, dass es solche gab, die waren perfekt, die waren geistlich optimiert bis an die Grenze des Machbaren. Das waren Leute, die waren beeindruckend für die Gemeinden. Wenn die predigten, da haben alle gedacht, boah, krass, Paulus, nur im Notfall. Wir lesen das heute oft nicht so, aber wer genau reinschaut, wird merken, dass Paulus große Probleme hatte, weil er eigentlich nicht so stark war. Aber Paulus hatte für sein Leben verstanden, dass was seine Seele ernährt, ist nicht seine Perfektion, sondern die Gnade. Und deswegen rühmte er sich seiner Schwachheit, weil er sagt, darin bewegt Gott in dieser Welt manchmal mehr als in unseren Stärken. Durch Federn, die herauspieksen, durch abgenutzte Stellen, durch so manche Kippelpunkte in unserem Leben. Die Überapostel, von denen haben wir heute wenig im Neuen Testament, eigentlich nur das, was Paulus von ihnen sagt. Wir können uns über Verbesserungen im Leben freuen, also nicht falsch verstehen, sondern alle Verbesserung ist schlecht. Dort, wo wir merken, dass sich Dinge verändern lassen sollten, ist es gut, es anzugehen. Aber es gibt diese Grenzpunkte, wo es nicht mehr weitergeht. Aber jede Verbesserung ist auch nur ein Nahrungsergänzungsmittel für die Seele und nicht die Hauptnahrung. Auch wenn unsere Zeit momentan in diese Richtung geht, ist Optimierung die Hauptnahrungsquelle wird. Gib mir ein Problem, mach es besser und wir sind glücklich. Was die Seele besonders an den Grenzen der Verbesserung erfüllt, ist, dass Jesus mit meinen Kanten und Schwächen, mit den Punkten, die ich nicht verbessern kann, Geschichte schreiben kann, im kleinen, nahen und im großen Kontext. und dass er darin Sinn und Bedeutung reinlegt. Der wesentliche Weg eines christlichen Lebens ist nicht die Verbesserung, auch nicht die geistliche, die wir Heiligung nennen. Das ist wichtig, dass wir nicht einfach so stehen bleiben, sondern dass wir sagen, unser Glaube hat auch Auswirkungen auf unser Leben. Aber das ist nicht unser erstes Ziel, sondern das erste Ziel, der erste Schritt ist die Vertiefung hinein in dieses Bewusstsein, dass wir mit unseren Unzulänglichkeiten, mit unseren Schadstellen und Kippelpunkten im Leben bei dem, der uns lieb hat, Sinn und Bedeutung haben und jemand sind. Eine Vertiefung hinein in das Bewusstsein, das darum weiß, dass wir ihm genug sind. Eine Kirche, die es schafft, das in dieser Zeit auszustrahlen, die hat der Gesellschaft und der Welt massiv viel zu geben, in der Postmoderne mehr denn je. Aber wir können nur leben und weitergeben, was wir selbst für uns annehmen. Du bist genug. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus und seinem Wort von der Gnade an uns. Amen.